Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Sure 103, Al-Asr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Und nun zur an einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Bei der Zeit. Wahrlich, der Mensch nimmt unentwegt Schaden. Ausgenommen diejenigen, die glauben und tun, was gut ist und einander ermahnen, sich an das Richtige zu halten und standhaft auszuharren.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie weitere Nachrichten, Interviews und diverse Programme können Sie auch über unsere Webseite pastoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 21. Juni 2021, gleich dem 31. Chordot 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich wie gewöhnlich mit den Nachrichten, anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine neue Folge aus unserer Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages der Geburt von Imam Reza alaihi salam. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Außenminister nennt Treffen am Rande des Antalya Diplomacy Forums produktiv. Iran bekräftigt erneut Aufhebung aller US-Sanktionen. Staats- und Regierungschefs der Welt gratulieren Raisi zum Wahlsieg in Iran. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Außenminister nennt Treffen am Rande des Antalya Diplomacy Forums produktiv. Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif hat seine Konsultationen mit den Vertretern verschiedener Länder am Rande eines diplomatischen Forums im türkischen Antalya als positiv und produktiv bezeichnet. Am Rande des Antalya Diplomacy Forums führte ich nützliche bilaterale Gespräche mit den Außenministern der Türkei, Afghanistans, Pakistans, des Irak, Kuwaits, Tadschikistans, Kroatiens, Polens und Venezuelas, schrieb Zarif am Sonntag auf Twitter. Er fügte in seinem Tweet hinzu, auch die erste trilaterale Sitzung über Afghanistan und den Friedensprozess in diesem Land fand unter Präsenz der Außenminister der Türkei, Afghanistans und Irans statt. Nach seinen Gesprächen mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu und dem afghanischen Außenminister Muhammad Hanif Atmar sagte Zarif in einem Interview mit IRIB, bei dieser Sitzung sei beschlossen worden, Arbeitsgruppen in den Bereichen Sicherheit, Transit, Drogenbekämpfung und illegale Migration zu etablieren. Dabei sei auch vereinbart worden, für die Zukunft Afghanistans und zur Integration aller Gruppen in diesem Land unter Respektierung der Demokratie und der afghanischen Verfassung zusammenzuarbeiten. Der iranische Außenminister bezeichnete das diplomatische Forum in Antalya als einen guten Start für den Ausbau der Kooperationen zwischen den asiatischen, afrikanischen und europäischen Ländern. Er brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass das Forum auch in Zukunft weiterhin erfolgreich stattfindet. Iran bekräftigt erneut Aufhebung aller US-Sanktionen. Der iranische Vizeaußenminister Abbas Araghchi hatte nach der Sitzung der Gemeinsamen Kommission des Atomabkommens JCPOA bekräftigt, dass Iran die Aufhebung aller US-Sanktionen anstrebt. Wir sind dem Ende der Verhandlungen nahe, aber die verbleibende Strecke wird nicht einfach sein, sagte Araghchi am Sonntag nach einer Sitzung der Gemeinsamen JCPOA-Kommission zum Stand und Prozess der Verhandlungen. Er fügte hinzu, in der Sitzung der gemeinsamen Kommission zogen wir eine Bilanz der intensiven Gespräche der letzten 7-8 Tage. Dabei bestätigten die Delegationen aller Teilnehmerstaaten, dass relative gute Fortschritte erzielt wurden. Alle bekräftigten ihren ernsthaften Willen, den Weg bis zur Erzielung einer Einigung fortzusetzen. Sie waren sich jedoch darin einig, dass es einige Schlüsselfragen gibt, über die die Entscheidungsträger und Behörden der Unterzeichnerstaaten des Atomabkommens entscheiden sollen. Vizeaußenminister Araghchi hob hervor, dass sich die Position Irans seit Beginn der Gespräche nicht geändert habe. Wir müssen Garantien erreichen, die Iran versichern, dass das, was die frühere US-Regierung getan hat, nämlich die Wiedereinführung von Sanktionen und der Ausstieg aus dem Atomabkommen, sich nicht wiederholt, so Araghchi. Die Sitzung der gemeinsamen JCPOA-Kommission fand am Sonntag unter dem Vorsitz des US-Spitzenbeamten Enrique Mora in Wien statt. Staats- und Regierungschefs der Welt gratulieren Raisi zum Wahlsieg in Iran. Hochrangige ausländische Staatsmänner, prominente Persönlichkeiten und regionale Widerstandsführer gratulierten Seyed Ebrahim Raisi, nachdem ihn Wahlergebnisse zum Gewinner der iranischen Präsidentschaftswahl 2021 erklärt hatten. Raisi habe mehr als 17,8 Millionen der 28,6 Millionen ausgezählten Stimmen erhalten, teilte das Innenministerium nach den am Samstag veröffentlichten vorläufigen Ergebnissen mit. Der russische Präsident Wladimir Putin war der erste ausländische Staatschef, der Raisi zu seinem Sieg über drei andere Rivalen gratulierte. Nach ihm gratulierten die Staatschefs Syriens, Iraks, Pakistans, der Emirate, Kuwaits, Katars, Omans, Afghanistans und der Türkei Raisi zu seinem Sieg. Seyed Hassan Nasrallah, der Generalsekretär der libanesischen Widerstandsbewegung Hisbollah, sagte in einer Botschaft an den designierten Präsidenten: Ich gratuliere Ihnen zu diesem großartigen Sieg und Ihrer Wahl zum Präsidenten an diesem kritischen Punkt in der iranischen Geschichte. Auch die im Gazastreifen ansässige palästinensische Widerstandsbewegung Hamas und der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas gratulierten ihm zu seinem Sieg. Glückwunschbotschaften kamen auch aus Lateinamerika. Die Präsidenten Venezuelas, Kubas und Nicaraguas übermittelten per Twitter ihre Glückwunschbotschaft an den gewählten iranischen Präsidenten. In Sheikh Jarrah kommt es zu erneuten Zusammenstößen inmitten israelischer Provokationen. Zwischen israelischen Streitkräften und jungen Palästinensern kam es erneut zu Zusammenstößen in der heiligen besetzten Stadt Al-Quds im Viertel Sheikh Jarrah, während die unaufhörlichen israelischen Provokationen dort und anderswo in den palästinensischen Gebieten fortgesetzt werden. Am Samstag begannen Konfrontationen zwischen illegalen israelischen Siedlern in dem Viertel und den Bewohnern der Gegend, nachdem die Israelis die Häuser dort angegriffen hatten, berichteten palästinensische Medien. Während des Nahkampfs aufgenommene Aufnahmen zeigten, wie die Siedler Stühle auf die Palästinenser werfen. Das Handgemenge zog sich bis Sonntag hin, als israelische Verstärkung in die Nachbarschaft gerufen wurde, schrieb die israelische Zeitung Jerusalem Post. Die Medien berichteten, dass während der Zusammenstöße am Sonntag mehrere palästinensische Jugendliche verwundet wurden, ohne eine genaue Zahl zu nennen. Zuvor stürmten ebenfalls mindestens 54 der Siedler das Gelände der Al-Aqsa-Moschee in der Altstadt von Al-Quds, berichtete die in London ansässige Webseite New Arab. Die Siedler, die von israelischen Streitkräften stark geschützt wurden, begannen nach der Razzia provokative Rundgänge auf dem Gelände, fügte sie hinzu. Die Streitkräfte nahmen unterdessen einen Mitarbeiter des Baukomitees von Al-Aqsa namens Nasser Abu Akel fest, berichtete die Islamische Wachorganisation von Al-Quds. Im Mai wurde das Viertel Sheikh Jarrah in Al-Quds zum Brennpunkt der Spannungen, nachdem das Regime den Palästinensern dort Räumungsbefehle erteilt hatte. Aufrufe werden lauter, dass Europa diplomatische Beziehungen zum Nachkriegssyrien wiederbelebt. Nachdem der syrische Präsident Bashar al-Assad seine vierte Amtszeit gewonnen und mit 95% der Stimmen ein massives Mandat von Syrern erhalten hat, werden in Europa Rufe lauter, die diplomatischen Beziehungen mit dem arabischen Land wiederzubeleben. Die europäischen Regierungen, die mehr als ein Jahrzehnt lang nichts unversucht gelassen haben, um den Sturz der demokratisch gewählten Regierung in Damaskus zu planen, haben endlich begonnen, sich der Realität bewusst zu werden. Die syrische Regierung wird auf absehbare Zeit bleiben. In einem Artikel des US-Magazins National Interest heißt es, es sei an der Zeit, dass die Kanzleien nördlich des Mittelmeeres ihren Kurs ändern und ihre Diplomaten nach Syrien zurückschicken. Syrien kämpft seit März 2011 mit der vom Ausland unterstützten Militanz. Damaskus wirft dem israelischen Regime und seinen westlichen und regionalen Verbündeten vor, die Takfiri-Terrorgruppen zu unterstützen, die seit über einem Jahrzehnt im arabischen Land verheerende Schäden anrichten. In dem Artikel in National Interest heißt es, dass die arabische Welt ein Jahrzehnt, nachdem sie für die Suspendierung Syriens gestimmt hatte, als im Land zum ersten Mal Kämpfe mit ausländischer Unterstützung ausbrachen, eilig ihre Haltung ändert. Wenn einige ehemalige Unterstützer der syrischen Opposition eine gescheiterte Politik aufgeben können, warum nicht auch die westliche, heißt es in dem Artikel, dass die Wiederherstellung der Beziehungen zwischen den europäischen Ländern und Syrien fordert. Einige europäische Länder haben kürzlich ihr Interesse an einer Wiederbelebung ihrer diplomatischen Vertretungen in Damaskus geweckt. In einem aktuellen Bericht der syrischen Zeitung Al-Watan heißt es, Diplomaten aus Griechenland, Ungarn und Serbien seien bereits in Damaskus eingetroffen und die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung ihrer Botschaften seien im Gange. Im Laufe der Zeit nach einem Trugbild gemäßigter Rebellen Ausschau zu halten, die den bestehenden Staat irgendwie ersetzt, ist nicht nur naiv, sondern verhindert auch aktiv ein effektives und intelligentes Engagement, so der Artikel von National Interest weiter. Jemens Ansarullah. Äußerungen des US-Generals zeigen, dass er keinen Bezug zur Politik hat. Ein hochrangiges Mitglied des obersten politischen Rates des Jemen hatte den Kommandeur des US-Zentralkommandos Kenneth McKenzie wegen seiner Behauptung verspottet, dass Sana'a nicht am Verhandlungstisch sitzen wolle und sagte, der US-General habe keinen Bezug zur Politik. Mohammed Ali al-Hussi, Mitglied des obersten politischen Rates des Jemen, twitterte am Sonntag, McKenzie sei weit distanziert von der Welt der Politik und sagte, er und die CENTCOM würden nur Erklärungen abgeben. Der Funktionär der Volksbewegung Hussi Ansarullah im Jemen riet den US-Entscheidungsträgern, Mitleid mit McKenzie zu haben und ihm die korrekten politischen Informationen über das Geschehen in der Region und die bisher angebotenen Lösungen zu geben. Al-Hussis Kommentare kamen zwei Tage, nachdem McKenzie gesagt hatte, dass die Führer der Ansarullah-Bewegung nicht am Verhandlungstisch sitzen wollten und dass sie versuchen würden, Madib zu kontrollieren, bevor sie sich auf einen Verhandlungsprozess einlassen. Saudi-Arabien und einige seiner regionalen Verbündeten führen mit Unterstützung der USA und anderer westlicher Mächte seit März 2015 einen verheerenden Krieg gegen den Jemen, um den Riad-freundlichen ehemaligen Präsidenten des Jemen, Mansour Hadi, wieder an die Macht zu bringen und die Ansarullah-Bewegung zu vernichten. Die Jemeniten sagen, dass die Aggressoren alle ihre Angriffe auf den Jemen beenden, alle ihre Truppen abziehen, die umfassende Blockade gegen das arabische Land beenden und die Opfer entschädigen müssen, bevor sie in einen Friedensprozess eintreten. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar bei Temperaturen um 33 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 26 Grad, Mashhad 27 Grad, Isfahan 32 Grad, Shiraz 33 Grad und Bandar Abbas 34 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Die Sicherheitslage in Israel habe sich nach der Bildung der neuen Regierung sehr verschlechtert. Es drohe sogar Bürgerkrieg, sagte Shraga Elam, ein schweizer-israelischer Journalist in einem Gespräch mit Pars Today. Heute hören Sie den vierten und letzten Teil des Interviews. Das vollständige Gespräch können Sie sich wie gewohnt auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Elam, gehen wir weiter auf die internationale Politik ein. Wird sich diese neue Regierung von der alten Regierung wesentlich unterscheiden? Oder wie sieht die internationale Politik der neuen Regierung aus?
Also Sie meinen vor allem gegenüber den Palästinensern?
Gegen
den Iran?
Auch, ja, zum Beispiel gegenüber dem Iran.
Also ich glaube kaum. Also das wird, es ist vielleicht eine Frage von der Rhetorik, aber ich glaube, die Außenpolitik wird sich, also soweit man das beurteilen kann, wird sich kaum großartig ändern, wobei die große Geschichte ist jetzt die Verhandlungen zwischen Iran und den USA. Und Netanyahu ist eindeutig dagegen, hat er das diese Woche mit seiner Rede im Parlament wieder betont, mit einem wahnsinnigen falschen Vergleich auch. Er sagte, Israel kann sich nicht auf die USA verlassen und sollte auch nicht bei so wesentlicher und existenzieller Bedrohung wie vom Iran und verglich es wie im 1944 die US-Regierung unter Roosevelt nicht Auschwitz bombardieren wollte, um die dazugehörige Eisenbahnlinien um zu verhindern, dass Juden dort zu vernichten. Und er meint, das ist jetzt unsere Rolle, die existenzielle Bedrohung von Iran weiterhin zu bekämpfen und keinen Weichkurs zu zeigen. Jetzt bei der neuen Regierung ist es möglich, dass man eine neue Abkommen zwischen den USA und Iran mehr oder weniger unterstützen würde. Das muss man auch sehen. Es ist ganz wichtig, weil Militärexperten in Israel bezüglich der Bedrohung von Iran sind unterschiedlicher Meinung. Also, und das ist jetzt eine sehr entscheidend, welche Sicherheitsberater jetzt Bennett wird nehmen, welche Meinung wird man da haben. Also die einen sagen, es gibt solche, und die sagen, ja, Iran, eine nukleare Iran ist eigentlich keine zusätzliche Bedrohung für Israel, weil auch heute Iran genug Raketen besitzt, entweder selber oder auch bei der Hezbollah, und sie können Israel sehr empfindlich treffen. Also von dem her wird die Situation durch eine iranische Nuklearwaffe nicht groß ändern. Und die anderen sagen ja, eigentlich hat auch das Abkommen die Entwicklung von Atombombe in Iran verlangsamt. Und andere sind wiederum der Meinung, man kann das gar nicht groß, also Israel kann das gar nicht verhindern. Muss man mit dem irgendwie leben können. Und die iranische Regierung ist viel vernünftiger als Netanyahu will und seine Anhänger und Verfechter von seiner Linie meinen. Aber im Großen und Ganzen ist das da eine offene Perspektive, was der Palästinenser betrifft. An und für sich sagen alle Koalitionsparteien, da wollen wir eigentlich den Status quo weiterhin pflegen, weil wir da verschiedene Meinungen sind und wir sollen uns auf andere Probleme konzentrieren, eben wie die Folgen von Corona, wirtschaftliche Folgen, Probleme in allen Bereichen. Das Land hat schon 2 Jahre keine Staatsbudget und das ist sehr problematisch und verhindert viele Entwicklungen. Also man will eigentlich auf Status quo bezüglich der Palästinenser pochen, aber das ist an sich unmöglich. Also es ist, die Situation ist sowas von labil und da muss man Antwort geben zur Hamas in Gaza, was dort läuft, und da muss man auch Antworten geben zu Entwicklungen auf der Westbank und so weiter.
Herr Elam, was ist Ihre persönliche Einschätzung? Wie schätzen Sie die Zukunft dieses Konflikts, dieses alten und größten Konflikts zwischen Palästinensern und Israelis ein?
Ja, also es ist total schwierig, aber ich finde, wie vorhin gesagt, also jetzt, man kann nicht, es gibt verschiedene, wie soll ich sagen, also es gibt verschiedene Ansätze, die eigentlich Mut machen und gewisse Hoffnungen, also eben so Ansätze, wie ich selber sehe, von Mansour Abbas mit alle Probleme und so weiter, die zeigen eine realistische Haltung und einen Versuch von einem vernünftigen Zusammenleben. Das ist auf der einen Seite, aber die Kräfte, die zerstören wollen und keinen Frieden wollen, auf beide Seiten sind viel, viel stärker. Und da sieht es sehr schlecht aus. Also eben, also schon heute wird sich zeigen, also es ist nicht, man muss nicht lang warten, wie die jetzige Krise überwunden wird. Und wenn diese Krise überwunden wird, dann kommt die nächste. Also die Leute, die Rechtsradikalen in Israel, die planen jetzt konstant solche Paraden zu halten. Und der Chef von der Inlandsicherheitsdienst hat schon vor einiger Zeit gewarnt, dass Israel in eine sehr labile und hochgefährdete Situation steht. Also sprich Ansätze für einen Bürgerkrieg. Also es ist von dem her, es ist wirklich schwierig jetzt über eine Zukunftsmusik, weitere Zukunft zu sprechen. Das sind aber wirklich jetzt sehr turbulente Zeiten zu erwarten.
Vielen Dank, Herr Elam, für dieses Gespräch.
Ja, gern schön.
Verehrte Damen und Herren, weiter geht es in unserem Programm mit einer neuen Folge aus der Reihe In Richtung Licht.
In Richtung Licht. Liebe Hörerfreunde, wir setzen die Erläuterungen zur Sure 48 fort. In dieser Sure, die den Namen Fahrt trägt, heißt es im Vers 5:
ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
Dies, damit Gott die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen in Gärten eingehen lasse, durcheilt von Bächen ewig darin zu bleiben, und ihnen ihre bösen Taten tilge, das ist bei Allah ein großartiger Erfolg. Im Zusammenhang mit den ersten vier Versen der Sure Fat haben wir auf den Offenbarungsanlass hingewiesen. Der Prophet des Islams und die Götzendiener von Mekka hatten nämlich den Friedensvertrag von Hudaybiyah abgeschlossen. Dieser war in Wahrheit ein erfreuliches Vorzeichen für einen zukünftigen Sieg der Muslime, und die Voraussage des Sieges zu Beginn der Sure beruhigte die Gläubigen. In dem obigen Vers 5 wird den Gläubigen, die unter allen Bedingungen den Propheten Gottes unterstützen und ihm helfen und gehorchen, außerdem ein schönes Leben im Jenseits versprochen. Gott verheißt die Vergebung ihrer Sünden, damit sie in das ewige Paradies einkehren und die dortigen unbegrenzten Gaben genießen können. Wir möchten folgende Punkte dazu anführen. Erstens. Die Frauen sind zwar auf einigen schwierigen Schauplätzen wie dem Kriegsschauplatz und beim bewaffneten Kampf für Gottes Sache nicht zugegen, aber sie werden dennoch an dem Lohn ihres kämpfenden Mannes oder Sohnes mitbeteiligt, wenn sie mit deren Anwesenheit an der Front und beim Dschihad einverstanden sind. Zweitens. Gläubigkeit bedeutet nicht, dass ein Gläubiger niemals sündigt. Aber Gott verzeiht den Gläubigen wegen ihrer guten Werke ihre Sünden und er ist ihnen gnädig. Drittens. Das wahre Glück besteht darin, dass es dem Menschen sowohl auf dieser Welt als auch im Jenseits wohl ergeht. Darauf dürfen die Gläubigen hoffen, aber die Ungläubigen kommen höchstens auf Erden in den Genuss von guten Gaben. Es folgen die Verse 6 und 7 der Sure Fath. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. Und damit er die Heuchler und Heuchlerinnen und die Götzendiener und Götzendienerinnen strafe, die von Gott eine schlechte Meinung haben. Über sie kommt die böse Schicksalswendung. Allah zürnt ihnen, verflucht sie und bereitet ihnen die Hölle. Welch schlimmes Ende! Und Allah gehören die Herrscharen der Himmel und der Erde, und Allah ist allmächtig und allweise. Als der Prophet und die Gläubigen auf dem Weg von Medina nach Mekka waren, sagten die Heuchler, die Gott misstrauten und dachten, er würde ihnen nicht helfen. Die Muslime werden nicht heil nach Medina zurückkehren, und sie werden von den Götzendienern gefangen genommen oder getötet werden. Die Götzendiener von Mekka hatten tatsächlich vor, die Muslime niederzukämpfen, aber dank der weisen Planung des Propheten und des Friedensvertrages, den er mit den Götzendienern schloss, wurde diese Gefahr abgewendet. In den obigen Versen der Sure Fath heißt es, dass die Heuchler in Medina und die Götzendiener in Mekka, die beide ein böses Schicksal für die Muslime voraussahen, selber ein übles Schicksal erfahren. Es heißt, dass Gott ihnen zürnt, sie von seiner Barmherzigkeit ausschließt und sie im Diesseits und Jenseits bestraft. Jene, die auf Gott, seine Macht und seine Weisheit vertrauen und die Arena betreten, werden seine Gunst erfahren und letztendlich siegen. Aber diejenigen, die aus Angst das Haus hüten und in anderen Angst vor der scheinbaren Größe der Feinde einflößen und die Kampfmoral der anderen schwächen, werden schließlich ein böses Ende nehmen. In Wahrheit verderben solche Leute sich sowohl ihr diesseitiges als auch ihr jenseitiges Leben. Es ist interessant, dass in diesen Versen sowohl die gläubigen Frauen zusammen mit den gläubigen Männern als auch die Frauen, die Götzen dienen und Heuchler sind, zusammen mit den gleichdenkenden Männern angeführt werden. Auf diese Weise wird an die wichtige Rolle der Frauen in Angelegenheiten der Gesellschaft und Politik und ihren Einfluss auf die Männer erinnert. Folgendes können wir uns merken. Erstens, Misstrauen gegenüber den göttlichen Verheißungen ist ein typisches Merkmal für die Heuchler und Götzendiener. Die wahren Gläubigen aber sind davon überzeugt, dass die Verheißungen Gottes Wirklichkeit werden. Zweitens, die Heuchler und die Götzenanbeter leisten, was ihre Spielchen und Abweichungen betrifft, einander Zusammenarbeit und denken ähnlich. Daher ist laut diesem Vers das Schicksal der Heuchler dasselbe wie das der Götzendiener. Dies, obwohl die heuchlerischen Menschen unter den Gläubigen leben und nach außen hin zu den Muslimen zählen. Drittens. Die Frauen stehen, was vorzügliche oder schlechte Charaktereigenschaften anbelangt, mit den Männern in einer Reihe. Wie die Männer beeinflussen sie ihr eigenes Schicksal und das Schicksal der Gesellschaft. Viertens. Alle Dinge und Erscheinungen in der Daseinswelt unterliegen der Planung und dem Befehl ihres Schöpfers und Herrn. Jeder, der sich gegen Gott stellt, der wird schließlich nur scheitern. Es geht weiter mit den Versen 8 und 9 der Sura 48, Sura Fat.
Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila.
O Prophet, wir haben dich ja als Zeugen der Werke, Verkünder froher Botschaft und Warner gesandt, damit ihr an Allah und seinen Gesandten glaubt, ihm beisteht und ihn hochachtet und damit ihr ihn, Allah, morgens und abends für seine Reinheit preisen möget. Diese Verse heben den Rang des Propheten unter den Menschen hervor. Er ist Zeuge über das, was sich unter den Menschen ereignet. Er verfolgt die Geschehnisse genau und es bleibt ihm nichts davon verborgen, auch wenn er sich nicht dazu äußert und nichts davon enthüllt. Der Prophet ruft die Menschen auf, gute Werke zu tun und sich hässlicher Taten zu enthalten. Er gibt frohe Kunde über den Lohn der guten Werke und warnt hinsichtlich der schlechten Taten. Die Gläubigen sollten also auf ihn hören, ihn tatkräftig unterstützen und ihn hochachten, damit die Heuchler in der Gemeinde und die externen Feinde es nicht wagen, ihm etwas anzutun. Noch folgende vier Dinge können wir uns vor Augen führen. Erstens, um jemanden charakterlich zu erziehen und ihm den richtigen Weg zu zeigen, sind sowohl Frohkunde als auch Warnung nötig. Diese beiden Faktoren müssen in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen, damit niemand sich etwas auf seine guten Taten einbildet und keiner wegen seiner schlechten Taten den Mut verliert. Zweitens, wer die Aufgabe übernimmt, unter den Menschen zur Religion einzuladen, dessen Verhalten und Taten müssen ein Vorbild für die anderen sein und er muss wissen, was in der Gesellschaft vor sich geht. Drittens, Es gehört zum Glauben an Gott, die Unantastbarkeit der Religion und des Propheten Gottes zu unterstützen und zu behüten. Der Gesandte Gottes, dieser edle Mensch, verdient Hochachtung. Viertens. Ein gläubiger Mensch ist nicht nur in der Gesellschaft aktiv und begeht gute Werke, sondern er gedenkt auch morgens und abends Gottes, zum Beispiel während des Pflichtgebetes. Auf diese Weise festigt er seine Verbindung zu Gott.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mahdi Yaghmoi mit dem Titel Naslemon auf Deutsch, unsere Generation. Viel Vergnügen!
ما که از طوفان و سختی رد شدیم، یک شب پرواز رو از بر شدیم، هرچی سنگ انداختن تو راهمون کم نیاوردیم و محکم تر شدیم. ما جوان دادیم و خون دادیم ولی کم نشد حتی یه ما از خاکمون. پیش رومون کل دنیا صف کشید، وایسادیم تا تهش تا پای جون. نسل ما هم رنگ خورشید تنش، جنس قلبش فرق داره با همه، غیر ممکن نیست چیزی بازمون زمانی که دلامون با همه. نسل ما هم رنگ خورشید تنش، جنس قلبش فرق داره با همه، غیر ممکن نیست چیزی بازمون تا زمانی که دلامون با همه. نسل ما هم رنگ خورشید تنش، جنس قلبش فرق داره با همه، غیر ممکن نیست چیزی بازمون تا زمانی که دلامون با همه. نسل ما هم رنگ خورشید تنش، جنس قلبش فرق داره با همه، غیر ممکن نیست چیزی بازمون تا زمانی که دلامون با همه.
Liebe Zuhörer, wir schließen unser heutiges Programm ab mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages der Geburt von Imam Reza alaihi salam.
Wir möchten heute allen und besonders den Muslimen zu dem Jahrestag der Geburt eines Imams gratulieren, von dem Prophet Mohammed gesagt hat: Wer am Tag der Auferstehung Gott freudig begegnen will, der muss die Freundschaft mit Ali ibn Musa Reza nutzen. Auf dem großen Moscheenhof zur Pilgerstätte von Imam Reza lerne ich zufällig eine Frau kennen, die Christin ist. Sie sagt: Ich bin gekommen, um eurem Imam Reza zu danken. Ich höre dieser Frau aufmerksam zu, als sie zu mir wie folgt erzählt: Mein Sohn war behindert und ich habe ihn zu allen Ärzten gebracht, aber sie konnten nicht helfen. In der Schule hat ihm dann ein Freund gesagt: Warum bringt dich deine Mutter nicht zu Imam Reza, damit du geheilt wirst? Mein Sohn kam nach Hause und sagte: Mama, wer ist Imam Reza? Bring mich zu ihm. Ich antwortete ihm nur: Imam Reza ist der Imam der Muslime. Wir sind doch Christen. Aber mein Sohn bettelte: Bring mich zu ihm, damit ich geheilt werde. Dann eines Nachts, er hatte wieder mal vor dem Einschlafen geweint, rief er aufgeregt nach mir: Mama, komm und sieh nur. Ich stürzte herbei und mein Sohn zeigte auf seine Beine und stammelte: Sieh nur, ich bin geheilt. Imam Reza hat meine Beine geheilt. Er hat zu mir im Traum gesagt: Sag deiner Mutter, wer in mein Haus kommt, den lasse ich nicht ohne Antwort wieder fortgehen. An dieser Stelle begann die Frau zu weinen. Das Imamat, die Führung durch den Imam, ist Ausgangspunkt für die Rechtleitung. Der Imam ist ein rechtgeleiteter Mensch und sein höchstes Anliegen ist die Rechtleitung der anderen. Als Hüter der menschlichen Würde leiten die Imame auf den Weg zur Erkenntnis und Vervollkommnung. Eine Gesellschaft, die sich nach den Lehren von Wegweisern wie Imam Reza richtet, wird nicht auf der Stelle bleiben. Ein Analytiker schrieb in der Washington Post, dass er sich nach Amtsantritt von US-Präsident Obama eine Zeit lang mit dem Iran als eine der größten Herausforderungen für Obama beschäftigt hat. Er besuchte Iran und hörte die Bevölkerung viel von Imam Reza sprechen. Darüber schreibt er: Eine der heiligsten Persönlichkeiten des Islams wurde in Mashhad beigesetzt. Seit Jahrhunderten pilgern die Gläubigen von überall her zu dieser Stadt. Mir ist bewusst geworden, dass wir im Westen uns nur auf die Urananreicherung des iranischen Brennstoffs, welches ein Symbol für die Macht dieses Landes ist, konzentrieren. Unterdessen ist das Mausoleum von Imam Reza Symbol für eine viel tiefer gehende Frage. Iran ist nämlich abgesehen von der Nuklearfrage eine große spirituelle Macht. Mein Reiseführer sagte mir, dass jedes Jahr 12 Millionen Pilger zu diesem heiligen Ort kommen. Imam Reza großen Segen mit sich bringt und eine Ehre für die iranische Bevölkerung ist. Da wurde mir klar, dass die wahre Macht Irans in der Ruhestätte Imam Rezas zu sehen ist. Er übt Einfluss auf das Denken und die Herzen der Bevölkerung aus. Imam Reza alaihi salam wurde ca. 764 nach Christus in Medina geboren. Er hat fast 20 Jahre lang nach dem Märtyrertod seines Vaters die Führung der Muslime übernommen. Einer seiner Beinamen war Rauf, was gütig bedeutet. Imam Reza war zu allen gut, sogar zu seinen Gegnern, und bezeichnete es als frevelhaft, jemanden unfreundlich zu behandeln. Einer von denen, die Imam Reza auf der Reise nach Khorasan begleiteten, berichtet: Als er essen wollte, holte er alle, auch die Diener und Schwarzhäutigen, zum Essen herbei und versammelte sie an seinem Speisetuch. Ich sagte: Ich sei dir geopfert, es ist besser, wenn sie sich an ein getrenntes Tuch setzen. Da sagte er: Rede nicht weiter, alle haben denselben Herrn. Unsere Mutter ist Eva und unser Vater ist Adam. Und die Strafe und Belohnung der Menschen hängt von ihren Handlungen ab.
Ibrahim ibn Abbas berichtet, dass Imam Reza niemals jemanden im Wort unterbrochen hat und er ihn noch niemals ein scharfes Wort zu jemanden hat reden hören. Nie hat er einen Bedürftigen zurückgewiesen und immer war er darauf bedacht, sie würdig zu behandeln. Im Verhalten von Imam Reza finden wir viele moralische Feinheiten. Eine Beachtung dieser zahlreichen moralischen wertvollen Punkte könnte uns auch heute bei der Beseitigung vieler Probleme helfen. Professor Abdul Aziz Soshadina ist Dozent für Religionsstudien an der Universität Virginia, USA. Über die spirituelle Rolle Imam Rezas für die Schiiten sagte er: Die Schiiten auf der Welt sehen im achten Imam jemanden, der ihnen bei Angst und Sorgen Sicherheit gibt. Die Gegenwart Imam Rezas ist auch heute in den Familien seiner Anhänger bei Versammlungen zu freudigen und traurigen Anlässen zu verspüren. Die Menschen sehen in ihm einen Führer wie Imam Hussein. Mit anderen Worten, Imam Reza gibt denen Ruhe und Zuversicht, die Gottes Rechtleitung und Hilfe brauchen. Die Größe und das Wissen Imam Rezas wurde sogar von seinen Feinden bestätigt, so berichtete Mas'udi. Mamun versammelte 200 nach der Hijra alle seine abbasidischen Verwandten und verkündete: Ich habe mich viel unter den Persönlichkeiten der Muslime umgeschaut, aber ich habe keinen unter ihnen gefunden, der weiser, reiner und würdiger für das Kalifat wäre als Ali ibn Musa Reza. Imam Reza führte öfters mit Andersgläubigen Gespräche. Fragen beantwortete er geduldig und sachlich und die Standpunkte des Ein-Gott-Glaubens legte er auf logische Weise dar. Für Imam Reza war auch der Kampf gegen die Ursachen der Ungerechtigkeit wichtig. Er ging auf die verschiedene Weise gegen die ungerechte Politik des Abbasiden-Herrschers Mamun vor. Mamun fürchtete den geistigen Einfluss des Imams. Er verlangte von ihm, dass er an seinen Regierungssitz in Marv, Khorasan, kommt und wollte zwischen ihn und der Bevölkerung spalten. Zu diesem Zweck schlug er dem Imam seine Nachfolge vor. Imam Reza stellte klug Vorbedingungen, zum Beispiel, dass er unter keinen Umständen an den Angelegenheiten der Regierung mitbeteiligt wird. Durch seine Vorbedingungen machte er es dem Mamun unmöglich, seine politischen Absichten durchzusetzen. Ein westlicher Autor schreibt, dass er die Toleranz, welche der Islam in der Geschichte gegenüber anderen Religionen gezeigt hat, beneidenswert findet. Er sagt weiter, der Islam möchte alle Menschengenerationen mit den Regeln des Glücks bekannt machen und mit den Lehren seiner Anführer eine Gesellschaft hervorbringen, in der sich alle an die gemeinsamen ethischen und religiösen Maßstäbe halten. Jeder gerechte Denker sieht, dass die Welt den Lehren von Führern wie Imam Reza sehr viel zu verdanken hat, weil sie mit ihren hohen Charaktereigenschaften und ihrer spirituellen Größe der Menschheit den Weg der Vervollkommnung und des Glücks gewiesen hat. Zum Abschluss gratulieren wir hiermit erneut allen zum Jahrestag der Geburt Imam Rezas alaihi salam.
Liebe Hörerfreunde, hiermit sind wir am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Wir würden uns freuen, von Ihnen Reaktionen auf unsere Sendungen zu bekommen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns mit den besten Wünschen.